Schönen Abend. Ich hoffe, euch geht's gut und bin gespannt, was heute Abend alles wird passieren. Es geht viel ab, sichtbar wie auch unsichtbar. Und wir sind schon am eigentlich letzten Gottesdienst von diesem halben Jahr, dem Ekklesia-Gottesdienst. Und um euch in eine Spannung mit hineinzunehmen, wir tun als Ekklesia-Kernteam eigentlich unsere Themen, wo wir darüber predigen, immer im November, Dezember, spätestens Januar definieren, wo wir nachher eigentlich das ganze Jahr durchnehmen. Und wir sind im Jahresmotto «Ich bin», das wisst ihr sicher. Und dort gibt es auch «Ich-bin-Worte». Lara hat auch schon über uns predigt. Und heute ist das Nächste dran, und es könnte aktueller nicht sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das sieht Jesus. Und wir will in die Geschichte eintauchen. Wieso sieht er das? Was will er damit ausdrücken? Aber wir wollen angucken, was es vielleicht für mich oder für dich, für jedes Einzelne zu bedeuten hat. Was will Jesus sagen, wenn er irgendwie das Leben und die Verstehung auf sich als Person bezieht? Wir gehen ein bisschen in die Geschichte hinein. Für die, die selber eine Bibel da haben, dürft mal Johannes Evangelium Kapitel 11 aufschlagen. Und wir werden da am Anfang ein bisschen ganz grob durchgehen, dass ihr ein bisschen wisst, woher wir kommen, woher wir gehen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er ist dort, Johannes Kapitel 10, passieren gerade einige Wunder rund um Jesus, ist er im Wunderwirken. Nachher kommt die Botschaft an ihn her, dass sein guter Freund Lazarus krank ist. Und er kennt die Familie gut, er kennt seine Schwester, er kennt Martha, er kennt Maria. Aber er hätte eigentlich nicht zurück auf Judäa können, weil von dort ist er erst gerade geflohen. Eben durch das, dass er dort hat Wunder gewirkt, sind die Pharisäer und Sadduzäer stinkig gewesen auf ihn. Er hätte es nicht so schmecken können. Und eigentlich ihn anfangen verfolgen und er ist geflohen. Und wo nachher er seine Jünger gesehen hat, so, packt euer 7 Sachen, wir gehen zurück. Zurück Richtung Judäa, wir gehen zu unserem Freund oder zu meinem Freund, zum Lazarus. Sie haben gesagt, nein, das können wir nicht machen. Aber er hat gesagt, mal, wir müssen, wir gehen. Und hat eigentlich auch das Ende der Lazarus-Geschichte schon vorweggenommen und hat eigentlich gesagt, nein, der ist gar nicht gestorben, der ist nur am Schlafen. Er hat gar keine akute Not gesehen, jetzt dorthin zu gehen. Er hat gesagt, wir machen es jetzt auf den Weg und gehen. Und eigentlich gewusst, dass nichts passiert. Er war der Einzige, der das gewusst hat. Aber das ist ein Detail, das wir in der ganzen Geschichte jetzt eigentlich beibehalten müssen. Jesus hat von Anfang an gewusst, wie die Geschichte wird auskommen. Dort ankommen, dort trifft er auf die Martha. Und die kommt auf ihn zu, sie kennt ihn ja. Und sie fährt ihn an anklagen. Rabbi, Rabbi, wenn du früher wärst gekommen, du hättest etwas machen können. Und darauf Achi, sieht Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Was eigentlich mega schön ist. Aber für die Martha, dort müssen wir schnell in den Kontext hineingehen, für die Martha hat das eigentlich bedeutet, wie für die meisten Juden, dass sie davon ist ausgegangen, dass am Tag vom letzten Gericht vor Auferstehung, werden alle, die mit Jesus oder mit Gott unterwegs sind, für die christlichen Juden, die mit Jesus unterwegs sind, auferstehen. Für sie war wie klar, wenn mein Rabbi mir sagt, dein Bruder wird auferstehen, dann meint Jesus das. Und das ist auch das, was sie darauf ache sieht. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung der letzten Tage. Und nachher sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und wenn wir das mal angucken, ist das eine ultra kryptische Antwort. Mittlerweile, ich meine, wir leben jetzt 2000 Jahre später, mittlerweile, wenn wir das lesen, dann wissen wir, Jesus sieht das, weil er ist ja am Kreuz gestorben, er hat für Tod und Krankheit hat er gezahlt. Und dann ist ja klar, dass er das sieht und dass das eine Kraft hat und dass das wahrscheinlich etwas anderes bedeutet, als Martha versteht. Jetzt müssen wir uns aber in die Position von Martha hineinversetzen. Hat sie schon die Verstehungskraft von Jesus erlebt? Ist er schon am Kreuz gewesen? Ist er schon nach 3 Tagen wieder auferstanden? Hat er schon gesehen, dass er zurück zum Vater geht und dass der Heilige Geist auf die Erde kommt und der darf wirken? Oder hat sie Jesus als Rabbi erlebt und vielleicht, wir lesen zwar nicht von dem, aber vielleicht schon ein kleines Wunder von ihm erlebt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Für Martha ist das einfach mal eine Aussage, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich wüsste nicht, ob ich es hätte können. Also, mal, ich weiß es, ich hätte es sicher nicht verstanden. Ich hätte es nicht können einordnen. Und um Himmels Willen, wie hätte es Martha in ihrem Trauer um ihren verstorbenen Bruder sollen verstehen? Und weißt, manchmal redet Jesus so, dass wir es einfach erst später verstehen. Manchmal redet Jesus in Situationen und braucht Wörter, Bilder, um zu uns reden, Freunde. Und wir nehmen es vielleicht sogar wahr, aber wir können es nicht einordnen. Der Schmerz und das, was passiert ist, die Trauer dahinter ist so heftig, dass wir eigentlich nur noch am Anklagen sein, weil für uns ist die Situation hoffnungslos. Wie um Himmels Willen hätte Martha damit rechnen, was nachher passiert? Sie hat es ja noch gar nie erlebt. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, genauso für unser Leben mitnehmen können. Manchmal sind wir in Situationen von Trauer und Schmerz, sie verletzt. Das kann ein Schulschätzchen sein, das nicht gehabt. Das kann irgendetwas in der Lehre sein. Das kann sein, dass du vielleicht gemobbt wirst. Das kann sein, alles Mögliche. Das kann der Vorfall von letzter Woche sein. Es können Anklagen von Freunden sein, die wissen, dass du Christ bist. Und dann auf dich zukommen und sagen: Wo war denn Jesus, wo das passiert ist? Pure Anklage. Und wie willst du dort reagieren? In Momenten von Trauer und Schmerz ist es unglaublich wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, auf Jesus zu hören und auch versuchen zu verstehen, was er sieht. Und unser Herz ihm aufzutun, auch wenn es unglaublich schwierig ist. Wir wollen die Aussage, oder eigentlich die 3 Verse, Johannes 11, 24 bis 26, wir müssen ein bisschen genauer angucken und wir versuchen aufzuschlüsseln. Johannes 11, 24, Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung der letzten Tage. Martha war eine logische Person. Und darum hat sie auf die Aussage, die Jesus ihr gegeben hat, die Bruder wird auferstehen, überlegt und die logische, für sie eine logische Antwort darauf gegeben. Ich weiß, dass er wird auferstehen. Man könnte jetzt wie unsere Reformatoren, Luther und Calvin, das Ganze interpretieren und sagen, ja, die Martha hat einfach zu wenig Glauben gehabt. Sehr ein Herzurteil über das Leben von Martha. Wie häufig gehen wir mit Menschen so um, die Sachen probieren, logisch zu interpretieren und sagen, ja, du hast einfach zu wenig Glauben. Martha hat aber eigentlich ein anderes Problem gehabt. Martha hat Jesus in seiner Form, wie wir ihn heute kennen, obwohl sie ihn von Angesicht zu Angesicht hat gesehen, nicht kennt. Ja, noch gar nicht können kennen. Also ich will das ihr nicht als Vorwurf entgegenbringen. Aber bei Martha können wir sehen, dass es unglaublich zentral ist für unser Leben, dass wir wissen, wer Jesus ist. Da kommen wir dann nachher noch darauf zurück, was die drei Verse, nur die drei, alles über Jesus und uns aussagen. Und wie wir ihn können, sollen, dürfen, verstehen, gern haben, Liebe gewinnen, Beziehung zu ihm pflegen. Wir kommen eben zu dem Vers, den ich vorher schon gesehen habe. Manchmal verstehe ich Jesus ja gleich auch nicht ganz. Oder? Er hat ja gemerkt, Martha versteht mich wahrscheinlich nicht so, wie ich das jetzt gedacht habe. Und jetzt mit meinem Denken hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, nicht Martha, Martha. Jetzt tu doch nicht gegen Jomi. Ging gerade alles logisch erklären. In meinen Denken, wenn ich sage, er wird auferstehen, dass er jetzt gar wird auferstehen. Oder das wäre wie ja das, was passiert. Das wäre wie ja noch gäbig gewesen für Martha, wenn er das genau so gesehen hätte. Aber nein, Jesus entscheidet sich dafür zu sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das Ich Bin, griechisch Ego, Eimi, das kennen wir in unserer Sprache eigentlich gar nicht, weil Jesus sagt dort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also er tut es wie besonders fest betonen, dass er das ist. Er hätte ja können sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben, aber er sagt, ich Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er bindet die Begriffe Auferstehung und Leben, das haben sie ja kennt, das hat Martha kennt. Und das sind auch die Menschen, die rund um sie waren, die das kennt. Und er nimmt die zwei Begriffe, die so kraftvoll sind, oder Auferstehung. Zur damaligen Zeit hat man mit dem Wort Auferstehung eigentlich totgelobte Krieger beschrieben, die gleich nochmal aufgestanden und nochmal voll in Kampf gezogen sind. Die Auferstehungskraft, aber auch das Leben in Fülle, die Freude, die Freiheit, das Aktivsein, die zwei Sachen nimmt Jesus und sagt, und das bin ich. Ich, Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und darum ist es so wichtig, dass wir Jesus kennen. Weil er ist es. Er ist nicht nur da, er ist nicht nur auferstanden, er ist die Auferstehung. Und er ist das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Oder Glaube an Jesus heisst eben er, dass wir nicht mehr müssen Angst haben vor dem Tod. Oder, das ist hart ausgedrückt, excuse, so wollte ich es nicht sagen. Wir müssen nicht Angst haben ab dem, was nach dem Tod kommt. Weil der Tod der kann gefürchtet sein. Und das kann sehr schlimm sein. Aber es sind, wir sind Sterbende, die in diesem Moment ins Leben hineingehen. Mit unserem Glauben an Jesus kommen wir in ein ewiges Leben hinein. Und Verstehung und Leben sind mit Ego eimi, nicht nur auch in Jesus zu finden, sondern er sagt, sie sind nur bei mir zu finden. Und Verstehung und Leben ist nur bei Jesus zu finden. Seine Präsenz, seine Anwesenheit ist much entscheidend. Nur das, nur wenn er da ist, nur wenn er in deinem Herz ist, nur dann ist gut. Nur dann wird Leben, auch wenn er stirbt. Es ist also zukünftig. Wenn wir glauben, werden wir leben. Und er geht weiter und sagt, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und er führt eigentlich den Gedanken weiter, den er im Vers 25 hat angefangen. Der Glaube verliert das Anrecht vom verliert der Tod das Anrecht bei uns, der ewige Tod. Das war, wo Jesus, das, was er gezahlt hat, dort, wo er dagegen ist, eingestanden. Der Tod hat für Gläubige keine Bedeutung und für ihre Ewigkeitsperspektive. Und die Verbindung mit Gott durch den Glauben an Jesus, der bleibt bestehen, auch wenn wir sterben. Und wir werden eben geistlich gesprochen überhaupt nicht sterben. Mit der Taufe, mit unserem Hergeben, wo wir uns Jesus wie zu ihm bekennen, dort schreibt der Paulus, dort sterben wir, unser Altmensch, und kommen hoch als neuer Mensch. Und zum Schluss fragt er Martha, glaubst du das? Unglaublich, irgendwie auch theologisch, die ganze Geschichte, oder? Ist mega schwierig mitzukommen. Wenn ich das Ganze selber lese, denke ich, wirklich Jesus. Mittlerweile, wenn ich 3 Tage über diesen Text brüte, kann ich irgendwie verstehen, was du mir sagen willst. Aber die trauernde Martha, mit dem zutexten, weiß ich auch nicht. Aber die Martha in ihrer intellektuellen Art, in ihrem Schaffertum, sie, die viel hat wollen machen, die viel aktiv war, wird von Jesus in dem Sinne abgeholt. Und er sieht eben genau diese Sachen zu ihr. Weil sie, ihr hat es anscheinend etwas gebracht. Sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Mit dem drückt es eigentlich aus, ich habe verstanden, was du mir in dem Moment hast wollen sagen. Ich sehe es jetzt. Jesus hat Martha ernst genommen, in ihrem Schmerz, hat ihre Anklage nicht weggewiesen und hat vielleicht für uns kryptisch zu ihr geredet. Aber ihr hat es geholfen. Er hat nachher ihr gesagt, du kannst deine Schwester holen, die Maria, die war noch in der Wohnung. Und die Maria war eine andere Frau. Sie war zwar eine Schwester, aber sie war anders. Das sehen wir auch in dem, wie Jesus auf sie eingeht. wo sie rauskommt, sieht sie im Jesus genau das Gleiche. Rabbi, wenn du früher wärst gekommen, dann wäre das nicht passiert. Genau die gleiche Anklage wie bei Martha. Und Jesus hätte eigentlich auch genau das Gleiche sagen können. Er hätte sich ja nochmal wiederholen können. Aber das hat er nicht gemacht. Er war still gewesen, hat seinen Blick gegen den Boden gerichtet. Er ergrimmte. Ist putzmohrenhässig geworden. Höchstwahrscheinlich gegenüber dem Tod von seinem Freund. Das ist irgendwie interessant, dass er hier anders anfängt zu reagieren. Und nachher kommt der kürzeste Vers in der Bibel. Jesus weinte. Und jetzt musst du dir mal überlegen, oder? Der Jesus, der Messias, von dem, wo die Juden davon sind ausgegangen, dass er kommt und Heerführer wird, eine Armee anführt, um das Volk Israel wieder zu dieser Macht zu bringen, die es unter dem König David und Salomo hatte. Von dem Mann, wo wir wissen, dass er ans Kreuz ist gegangen und den Tod besiegt hat. Die mächtigste Person, die jemals gelebt hat, weinte. Hat geredet. Hat sich am Schmerz hergegeben. Hat sich am Schmerz vor Maria hergegeben. Eine Reaktion, die ich schon viel besser annehmen kann für mich. Aber ich glaube, das ist schon ein gesellschaftliches Ding geworden. Dass wir viel mehr über Emotionen und Gefühle unterwegs sind mittlerweile. Aber irgendwie als Christen tun wir dann manchmal so, wie wenn wir jetzt nicht dürften trauern, wenn wir jetzt nicht dürften hergucken und das müssen überspielen und sagen, ja, ist jetzt Vergangenheit. Wir richten es jetzt auf Jesus. Aber wenn ich Jesus in dieser Situation angucke, ist er nicht zur Maria und hat sie umarmt und sagt, hey, ja, ist traurig, aber komm, ist Vergangenheit, wir gucken zusammen. Er hätte auch sagen, hey Maria, ja, es tut mir leid, es ist mega schlimm, aber komm, ich gehe nicht zu verwecken. Er war da gewesen, er ist zu ihr her und er hat geredet, hat sich am Schmerz hergegeben. Ich habe da drei Schlagzeilen mitgebracht. Können wir mal angucken. Schweizerin, 23, stürzt auf Bergtour in den Tod. Vielleicht eine, die ihr ein bisschen besser kennt. Fünf junge Adelbodner sterben bei Busunfall. Lukas, Luc German Wäffler in Frutigen, hat sich das Leben genommen. Hey, der Tod ist unter uns. Die 23-jährige Frau war eine Klassenkollegin von mir. Die Adelbodner hier haben auch viel gekannt. Der Luc haben auch viel gekannt. Darum ist es so zentral, dass wir Jesus in unserem Herzen sind, dass wir mit ihm über solche Sachen reden können. Sonst gehen wir kaputt an dem. Das nächste, omnipräsent, 19-jährige Frau wird von Auto erfasst und stirbt. Wir müssen mit diesen Sachen zu Jesus kommen. Mit ihm darüber reden. Hören, was er sieht, was er für unser Dorf parat hat, für unser Tal. Es sterben viele Leute. Das ist mega schlimm. Und manchmal tun wir so, ja, die fünf Adelbodner waren ja Christen, sind jetzt im Himmel. Ja, Halleluja. So scheiße weh, wenn man zurückdenkt. Man weiß, dass man Freunde hat verloren. Aber wir dürfen auf einen Jesus gucken, der innerseits Glauben zuspricht und sagt, ich bin die Verstehung und das Leben und wenn du mit mir unterwegs bist, dann musst du nicht Angst haben vor dem Tod, weil dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Aber du musst mit Jesus unterwegs sein. Und Freunde, draußen sind Menschen, die verloren gehen. Menschen, die verloren sind. Menschen, die Fragen haben und Menschen, die ich ihnen gerne begegnen möchte. Nicht wegen mir, ich kann ihnen gar nichts bieten. Aber weil ich den Jesus kenne, der von sich sagt, ich bin die Verstehung und das Leben und sagt, komm. Und wenn du grennst und Schmerzen hast, dann renne ich mit dir. Das sind wir nicht harte religiöse Christen, die das irgendwie abtun und sagen, ja, Schatz, es waren nicht Christen. Sondern dann hocken wir her und rennen mit diesen Leuten. Jesus hat keinen simplen Trostspruch hergebrabbelt. Sondern er hat die zwei zentralen Werte auf Verstehung und Leben gesagt, und ich bin's. Und wenn du daran glaubst, kannst du es so haben. Und wenn wir hier innen, wenn jeder einzeln für sich daran glaubt, kann er so haben. Aber es ist noch für viel mehr Leute parat. Ganz Frutigen, Adelboden, Kandersteg, Reichenbach, Thun, überall müssen es die Menschen noch hören. Dass da Jesus ist, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Band kann dann langsam für euch kommen. Jesus macht ein paar sehr zentrale Themen klar. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann identifiziert er Sachen auf sich, die klar sind, das steht nur einem Gott zu. Jesus Christus war Sohn Gottes. Er war Gott. Er ist immer noch Gott. Und mit der Personifizierung auf sich selber ist es klar, dass es nur einen einzigen Erlösungsweg gibt. Durch ihn. Und auch das Ende wird nur da drin kommen. Und ich habe es schon in der letzten Predigt gesehen, die ich hier hatte. Es führt schlussendlich keinen Weg drumherum, ob ihr Jesus kennt. Ob ihr sein Herz kennt. Ich habe die Liste auch gelesen, was er alles ist. Ich möchte mich ermutigen, geht dem nach in eurer Zeit. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn wir den Text auf uns wie anwenden, dann heisst das, dass wir wie da sind für die Menschen. Dass wir uns wie verschenken. Dass wir sie wie gern haben. Dass wir mit ihnen wie reden. Dass wir mit ihnen wie rennen. Aber vielleicht bist auch du die Person, die den Schmerz in sich trägt. Vielleicht hast du ein Geschwister, das am Ende ist. Vielleicht hast du ein Geschwister verloren. Vielleicht hast du ein kaputtes Elternhaus. Vielleicht hast du deinen Vater verloren, deine Mutter verloren. Und dann möchte ich dir zusprechen, der ist da Jesus, wo dich mit seinen Augen in dein Herz guckt und zu dir sagt, ja, es tut mir leid. Und ich sehe deinen Schmerz und ich leide mit dir. Ich bin mit dir in deinem Schmerz und du musst nicht einzig dadurch gehen. Was hilft, wenn du mit Menschen darüber redest? Es hilft, wenn du Sachen kannst ablegen, Sachen kannst loslassen. Auch wenn es 10 Jahre her ist. Unser Gott ist ohne Zeit. Und er heilt Wunden, die die Menschen vielleicht schon vergessen haben, dass es mal seine Wunden waren. Er ist das Leben. Er ist die Auferstehung. Die Kraft ist in ihm. Darum kommen wir alle auf. Wir werden nachher in eine Ministry-Zeit gehen, wo hier Worship wird, wo wir werden Gott anbeten und loben. Aber hinten wird es ein Ministry-Team haben. Und wenn du jetzt merkst, hey, da ist etwas in meinem Herz, oder vielleicht bist du verletzt worden, vielleicht willst du aber auch rausstehen und Menschen für den Jesus gewinnen, aber weißt nicht wie, dann möchte ich dich ermutigen, geh zu jemandem vom Ministry, lass für dich beten, red mit Gott darüber und mach Sachen fest. Start in einen Prozess rein. Jesus vergibt gern. Ich werde zum Schluss noch beten. Danke, Jesus, bist du Auferstehung und Leben. Danke, Jesus, bist du die personifizierte Herrlichkeit vom Himmel. Und danke vielmals dürfen wir dich kennen. Danke vielmals gibt es nichts, was für dich zu gross ist, zum Vergeben. Nichts, was für dich zu gross ist, wo wir uns vielleicht dafür schämen, dass wir mit allem zu dir dürfen kommen und wissen, du stehst da mit offenen Armen. Und wir wollen unsere Herzen vor dir herlegen, wir wollen bußfertig und zur Umkehr bereit sein. Zeig du uns auf, wo das dran ist, an unserem Leben zu schleifen, wo du sollst zunehmen und wir sollen abnehmen. Und all die in diesem Chaos, in diesem Schmerz, der aktuell in unserem Dorf, in unserem Tal ist, wenn wir die Sieg darüber aussprechen, die Shalom, die Frieden. Wir müssen es nicht verstehen und wir müssen es nicht erklären können. Danke vielmals, hast du dich als Herrscher, als König hergegeben und hast du mit der Maria gerannt. Hast du uns jetzt eine Seite gezeigt, wo wir vielleicht manchmal ein bisschen vergessen, wenn wir an unseren König und Herrscher denken. Amen.